Ein Gläschen in Ehren können doch auch Schwangere nicht verwehren. Nach Untersuchungen des Robert-Koch-Instituts trinken bis zu 20% aller werdenden Mütter Alkohol. Und diese Menge reicht dabei von 1-2 Gläsern Sekt, weil in der Zeit der Schwangerschaft mal eine Hochzeitsfeier lag, bis hin zu suchterkrankten Frauen und einem dementsprechend ausgeprägten Konsum. Durch Alkohol in der Schwangerschaft entsteht ein hohes Risiko für Kinder mit einer FASD, auf Englisch heißt das, jetzt muss ich mich gut konzentrieren, Fetal Alcohol Spectrum Disorders oder auf Deutsch fetale Alkoholspektrumstörung, auf die Welt zu kommen. Sie wird durchaus auch zu den neurodivergenten Formen gezählt, deswegen bin ich sehr happy, dass wir heute über dieses Thema sprechen. In den Merkmalen aber immer wieder schnell zum Beispiel mit einer ADHS verwechselt. Meine heutige Gästin Annika Thompson wird da Licht ins Dunkel bringen und uns ganz viel wertvolles Wissen über genau diese Form geben. Sie ist Förderschullehrkraft, Gründungsmitglied des Vereins FASD Deutschland und hat auch zusammen mit anderen ein Buch zu der Thematik geschrieben und setzt sich seit sehr vielen Jahren sehr auf diesem Gebiet ein.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Liebe Annika, mal ein Gläschen, na das kann ja nicht schaden. Das ist so ein schneller Spruch, den ich sogar auch in meiner ersten Schwangerschaft auf einer Feier genauso entgegengebracht bekommen habe. Was löst dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Ratschlag in dir aus?
Schon so ein bisschen. Es ist natürlich die Lebensrealität, dass es sehr viele Frauen gibt, die in ihrer Schwangerschaft Alkohol trinken, weil natürlich wir als Frauen nicht immer sofort wissen, dass wir schwanger sind. Das dauert ja eine ganze Zeit. Deshalb, man denkt im ersten Moment, was, diese Frauen, so viele, die trinken Alkohol. Aber ganz, ganz viele Schwangerschaften werden ja erst sehr spät festgestellt oder man hat normal, Frau hat seine Regel normal weiter und lebt also so, wie wir leben bei uns in Deutschland, ganz normal weiter und trinkt Alkohol und stellt dann plötzlich fest, oh, ich bin schwanger, ich bin schon 11., 12. Woche und hat eben in der Zeit Alkohol konsumiert. Weshalb es eben, es kann passieren und es passiert vielen und es ist wirklich Glückssache, wenn wir kein Alkohol getrunken haben in der Zeit, in der wir schwanger waren. Aber diese Sprüche, ein Gläschen in Ehren oder ach, auf einem Bein kannst du nicht stehen und eins schadet doch nicht und für den Kreislauf, all diese Sachen, die sind natürlich Quatsch, muss man mal so sagen. Es ist jetzt keine Wenn-Dann. Wenn du Alkohol trinkst, dann wird auf jeden Fall dein Kind ganz schlimm geschädigt werden. Das ist so ein bisschen russisch Roulette. Es könnte passieren. Es besteht die Gefahr, dass gerade in dem Moment, wo du deinen Alkoholspiegel erhöhst, sich gerade ein Organ entwickelt, gerade ein Organ angelegt wird und es gerade sehr sensibel ist für ein Zellgift. Und die Plazenta filtert eben Alkohol gemeinerweise nicht raus und der geht dann eben 1:1 zum Ungeborenen. Und dann kann eben etwas passieren, sodass es gibt keine sichere Dosis, die Alkohol konsumiert werden kann in der Schwangerschaft. Das ist halt, man sollte es nicht und es wäre wunderbar, wenn es so sein könnte, dass kein Alkohol in der Schwangerschaft konsumiert wird. Und wir versuchen ganz viel aufzuklären, aber ja, die Realität ist so, dass wir es halt einfach nicht verhindern können, selbst bei bestem Willen.
Ich finde total wichtig, dass du nochmal die Perspektive reingebracht hast, dass es auch Frauen gibt, die das nicht im Wissen um eine Schwangerschaft tun. Denn ich könnte mir vorstellen, dass die Frauen oder wenn halt klar ist, ein Kind hat jetzt da eine Beeinträchtigung davongetragen, dann ist natürlich die Schuldzuweisung nicht weit weg. Und da aber auch nochmal die Perspektive reinzuholen, nicht jede Frau hat das im Bewusstsein einer Schwangerschaft getan. Das war tatsächlich eine Perspektive, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, muss ich gerade ehrlich sagen. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, hier auch so ernst das Thema ist, mit solchen Verurteilungen dann, ne, nach hinten achtsam zu sein, weil es eben auch einfach passieren kann, dass man das vielleicht noch gar nicht wusste und gar nicht bewusst getan hat. Ich habe in meinen Terminkalender für heute reingeschrieben, Interview FASD. Und mein Mann und ich, wir teilen uns den Kalender, und also gerade was so wichtige Termine angeht. Und der hat diesen Termin gesehen und meinte, oh, hast du heute ein Interview mit einer Zeitung? Also der konnte mit dieser Abkürzung nicht allzu viel anfangen. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung dahin, woran das liegt, dass man schon so im Großen und Ganzen, haben sehr viele eine Idee davon, dass irgendwie Alkohol und Schwangerschaft jetzt nicht unbedingt zusammengehören sollten. Aber wie diese Folgen fürs Kind dann wirklich sind und wie das heißt, dieser Begriff, das ist recht wenig präsent. Woran liegt das?
Ja, ich glaube, das ist allgemein der Umgang mit Alkohol bei uns in der Gesellschaft. Das wollen wir alle nicht hören, dass das tatsächlich Schaden verursacht. Also wenn ich jemandem erzähle, was mein, in Anführungszeichen, Hobby ist, dann kommt meistens, ja, aber das Rauchen, da solltet ihr mal was gegen tun. Aber über den Alkohol und problematischen Alkoholkonsum, da wird nicht gerne drüber gesprochen und drüber nachgedacht. So, das ist immer noch so ein bisschen so ein Thema, so, ja, das ist in so einer Extra-Ecke noch drin. Wobei, ich möchte nochmal betonen, keine Frau trinkt Alkohol, um bewusst ihrem Kind zu schaden, ne, ihm Schaden zuzufügen. Das ist eben, entweder man weiß nicht, dass man schwanger ist, also Frau weiß nicht, dass sie schwanger ist, oder sie weiß es gar nicht, das berühmte Gläschen in Ehren, oder sie denkt, ach, was ist Alkohol? Was ist Alkohol? Ist es Schnaps? Oder ist es auch das Mischgetränk? Ist das wirklich Alkohol? Oder eben, wir haben sie auch gar nicht erreicht mit unserer Prävention, die wir betreiben. Deshalb grundsätzlich, keine Frau trinkt Alkohol, um ihrem Kind Schaden zuzufügen.
Finde ich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Das heißt einfach, dass dieses Thema wahrscheinlich nicht präsent genug ist, Stand jetzt, oder durchaus präsenter sein dürfte und darum nicht so geläufig ist. Und darum sitzen wir ja zusammen hier und ich hoffe, dass wir dieses Thema ein bisschen präsenter machen können. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass an dem Thema wahrscheinlich auch eine gewisse Scham hängt, ne? Die es auch schwerer macht, wenn man davon betroffen ist oder Erfahrungen in diese Richtung gemacht hat, irgendwie öffentlicher darüber zu sprechen. Ne? Das ist bei anderen neurodivergenten Formen, kommt das jetzt ja so langsam, dass das auch eine andere Perspektive bekommt, sich auch namhafte Personen vor die Kamera setzen und sagen, hier übrigens, ich habe ADHS oder wie auch immer und so und so. Das ist, glaube ich, in diesem Bereich wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Jetzt, bevor wir noch weiter einsteigen, mal zur Basis. Was bringt denn so eine fetale Alkoholspektrumsstörung mit sich? Also was sind Merkmale, die sich zeigen können?
Also grundsätzlich, Alkohol als Zellgift geht auf jede sich entwickelnde Körperzelle des Ungeborenen. Und dann, wenn Alkohol konsumiert wird und gerade ein bestimmtes Organsystem dran ist in der Entwicklung, das Baby entwickelt sich ja nicht im Gleichschritt alle Organe, alle Systeme gleichzeitig, sondern das ist so ein bisschen zeitversetzt, kann das Organ, was gerade dran ist, eben geschädigt werden. So dass es eigentlich, grob gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt bei Menschen mit FASD an körperlichen Beeinträchtigungen. Ganz, ganz viele haben Herzfehler, weil gerade das Herz ja das ist, was sich ganz am Anfang in der Schwangerschaft entwickelt. Ich weiß, wenn eine Frau schwanger ist, ist ja meistens so der erste Frauenarzttermin so 9. Woche. Die große Frage, schlägt das Herz? Wird diese Schwangerschaft erfolgreich vielleicht? Und das ist eben auch die Zeit, in der wir vielleicht noch gar nicht wissen, dass wir schwanger sind, Alkohol konsumieren, es dann zu Herzfehlern kommt. Und so kann man eben auch die verschiedenen Organsysteme eben durchgehen. Ganz viele Menschen mit FASD haben Schwierigkeiten mit dem Darm, mit der Verdauung, mit dem Urogenitalsystem. Es gibt also, ja, wie gesagt, nichts, was es nicht gibt. Und das Fatale ist eben, das Gehirn entwickelt sich vom allerersten Moment bis zum Ende der Schwangerschaft, und natürlich unser Gehirn entwickelt sich auch danach noch weiter. Aber das Gehirn ist eben das empfindlichste Organ für einen schädigenden Einfluss, sprich in diesem Fall für den Alkohol, und wird da eben ja geschädigt. Sei es, dass gar nicht alles angelegt wird oder dass es sich nicht gut ausdifferenzieren und verfeinern kann.
Und wie macht sich das dann bei einem Kind bemerkbar, dass, wenn wir jetzt mal in dem Gehirnbereich bleiben, dass da Schädigungen eingetroffen sind?
Es sind Menschen mit jedem IQ, den wir mit einem IQ-Test messen können, mit FASD zu finden. Aber was so der limitierende Faktor in der Alltagsbewältigung ist, sind die exekutiven Funktionen. Ja, wir sind hier wieder bei den Neurodiversitäten eben. Dort eben die Exekutivfunktionen sind definitiv eingeschränkt, betroffen und machen das Leben halt einfach schwer.
Kannst du da noch mal genauer werden für die, die mit diesen Begriffen noch nicht so vertraut sind? Ja, was sind das für Funktionen zum Beispiel?
Das sind unsere Funktionen, die wir brauchen, egal wie klug wir sind, in Anführungszeichen, um unseren Alltag bewältigen zu können, um planen zu können, um haushalten zu können. Wenn ich jetzt ans Mittagessen denke, ne, was will ich heute kochen? Dann muss ich ja gedanklich vorausplanen. Was brauche ich dafür? Was habe ich vielleicht noch in meinen Vorräten? Was muss ich einkaufen? Wie viel Zeit brauche ich, um dieses Essen zuzubereiten, wenn jetzt meine Kinder um 14 Uhr alle hungrig aus der Schule stürmen? Schaffe ich es überhaupt noch jetzt, den Sauerbraten zu machen? Oder mache ich doch lieber Spaghetti mit Ketchup? So, all diese Sachen, die sind das, die jeder von uns braucht, um seinen Alltag zu bewältigen und die eben bei Menschen mit FASD deutlich eingeschränkt sind.
Wer sich ein bisschen mit anderen neurodivergenten Formen wie ADHS auskennt, wird jetzt wahrscheinlich gleich hellhörig, denn da gibt es gewisse Überschneidungen, dazu kommen wir noch. Ab wann, das ist wahrscheinlich individuell, würde ich jetzt fast mal sagen, aber gibt es so eine Tendenz, ab wann sich solche Merkmale, wenn wir jetzt zum Beispiel in diesem Gehirnbereich weiterbleiben, wann sich das zeigt? Ist das schon was ab Geburt irgendwie klar ist oder doch erst deutlich wird so im Verlauf der ersten Lebensjahre?
Das ist ja auch eine Spektrumstörung. Das heißt, es gibt eben Menschen, die schwer betroffen sind, wo man gleich nach der Geburt merkt, dieses Kind ist betroffen. Alkohol als Zellgift geht auch auf die Entwicklung des Gesichts zum Beispiel bei einigen Kindern. Wenn in dem Zeitraum Alkohol getrunken wird, in der gerade die Entwicklung des Gesichts dran ist, gibt es typische Gesichtsmerkmale. Und es gibt ja aber auch Menschen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel an den Augen kann man bei einigen Kindern, ich muss es einschränken, es sind nur einige Kinder in der gewissen Zeit, in der getrunken wird, Augen, die eben so ein bisschen eher schräg abfallend sind, dann so ein bisschen verkürzter Nasenrücken, schmale Oberlippe, so ein verstrichenes Philtrum, fliehendes Kinn. Da gibt es in der S3-Leitlinie zur Diagnostik tatsächlich richtig Skalen, mit denen das gemessen wird und dann abgelesen wird, so Punkte fürs Gesicht.
Ach, Wahnsinn.
Aber wie gesagt, es ist nur ein kleiner Teil, den wir es ansehen können. Und die Kinder, die eben nicht das Gesicht in Anführungszeichen haben, das sind die Kinder, von denen wir normales Verhalten erwarten und die wir einfach auch total überfordern dann in Schule oder im Sportverein.
Du hast gerade schon die Diagnostik angesprochen. Wer diagnostiziert eine FASD?
In Kinder- und Jugendpsychiater, SPZs, es gibt die SC3-Leitlinie, die ich schon angesprochen hatte. Aber in der Realität ist es so, dass die Stellen, an denen die Diagnose gestellt wird, recht rar gesät sind. Also Eltern sind häufig lange unterwegs, zeitlich und räumlich, um zu einer Diagnose zu kommen.
Was ich mich da, als ich diese Folge vorbereitet habe, gefragt habe, ist, also es gibt ja wahrscheinlich offensichtlichere Fälle, wo einfach während der Schwangerschaft schon durchaus klar ist, hier ist zum Beispiel eine suchterkrankte Frau und man weiß ein bisschen, was da ja auf den Säugling zukommt. Aber es gibt ja eben auch, wie du gerade gesagt hast, viele Fälle, da ist es nicht auch für eine Frauenärztin oder so ersichtlich. Vielleicht trauen sich auch viele Frauen dann nicht zu sagen, ach Mensch, jetzt bin ich in der 9., 10. Woche, erfahre, dass ich schwanger bin. Oh, da war aber diese Familienfeier oder was auch immer. Und aus Angst wird dann darüber nicht gesprochen. Ich stelle mir wahnsinnig schwierig vor, wenn da zum Beispiel so eine durchaus irgendwie ein bisschen verständliche Schamgrenze ist, darüber zu reden, stelle ich mir schwer vor, auf das richtige Phänomen zu kommen sozusagen, also auf die richtige neurodivergente Form, gerade wenn es sich ja zum Beispiel an manchen Stellen mit ADHS ähnelt. Habt ihr da so Erfahrungswerte, wie sich das verhält, also wenn eine Frau das gar nicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zugibt, wie man dann auf diesen Fall kommt, dass das da vorliegt, so eine FASD?
Es gibt ja unter der FASD ist ja eher so ein Regenschirmbegriff, ähnlich wie bei der Autismus-Spektrum-Störung. Und darunter gibt es so Unterdiagnosen, FAS, das sogenannte Vollbild. Und dort muss gar nicht bekannt sein, ob die Mutter getrunken hat oder nicht. Da würden dann zutreffen, dass das Kind klein und leicht war und der Kopfumfang zu klein, irgendwann vor der Geburt, nach der Geburt, im Kleinkindalter. Es hat Gesichtsmerkmale und es hat diese typischen Auffälligkeiten im Lernen und Verhalten. Und die zweite Unterdiagnose wäre dann das PFAS, das partielle FAS. Und dort muss der Alkoholkonsum der Mutter schon recht sicher sein. Und dort ist dann aber die Säule der Größe nicht mehr, die muss nicht mehr erfüllt sein. Das Kind hat also eventuell Gesichtsmerkmale, aber diese typischen Verhaltensweisen im Lernen. Und die dritte Diagnose wäre das ARND. Ist auch wieder eine englische Abkürzung. Sparen wir uns das auszuführen. Da muss der Alkoholkonsum gesichert sein. Da muss die Mutter eben sagen, ja, tatsächlich, ich habe Alkohol getrunken. Und bei den Kindern ist wirklich nur das Lernen und das Verhalten betroffen. Das heißt, die sind normal groß, sie haben ein ganz normales Aussehen, aber verhalten sich dann eben entsprechend.
Ja, man kann sich aber, glaube ich, vorstellen, dass so eine wirklich differenzierte Diagnostik hier dann gar nicht so einfach sich darstellt und erklärt vielleicht auch, und das ist ein Phänomen, das ich auch im Schulalltag persönlich beobachtet habe oder miterlebt habe, dass eben dann doch erstmal die Vermutung Richtung andere Diagnosen geht, gerade dann, wenn gar nicht so auf dem Schirm ist, dass es Alkohol in der Schwangerschaft gab. Darum gibt es irgendwie eine Möglichkeit, also ich weiß nicht, ob man jetzt hier an der Stelle quasi dafür werben kann, Werbung ist ein komisches Wort, das vielleicht doch zuzugeben in diesem ja geschützten Raum. Ne? Das ist ja erstmal ein geschützter Raum, so eine Diagnostik, da bin ich mit meinem Kind oder wir mit dem Kind. Denn ich könnte mir vorstellen, und dazu kommen wir jetzt gleich auch noch so ein bisschen, das gilt für alle neurodivergenten Formen, je genauer ich weiß, was los ist und ich eine ADHS diagnostiziere, wenn es eigentlich etwas anderes ist, umso gezielter kann ein Kind sicherlich im Alltag unterstützt werden. Bevor wir darüber sprechen, wie nämlich, würde ich gerne wissen, was deine Erfahrungen so sind. Du begleitest sicherlich viele Familien und Kinder, die das betrifft. Was sind so Alltagsherausforderungen?
Oh, wo anfangen, wo auf? Also die Herausforderungen sind einfach durch diese Einschränkung der Exekutivfunktion, diese großen Gedächtnisschwierigkeiten. Also die Kinder haben ganz große Einschränkungen im Arbeitsgedächtnis und dann nachher auch rausfolgend im weiteren Gedächtnis Möglichkeiten. Das heißt, sie müssen sehr, sehr viel Energie aufbringen für Rechenaufgaben, um mit den Zahlen im Kopf zu operieren. Und sie können die Aufgaben vielleicht lösen. Und ich denke, ne, ich gucke so zu, wenn ich das Kind beobachte und sage, ah ja, super, das kann den Zehnerübergang. Aber das Kind ist, weil es so viel Energie aufbringen muss, durch das schwache Arbeitsgedächtnis halt nach 10 Aufgaben genauso erledigt wie der Banknachbar nach 20 Aufgaben. Aber von außen sehe ich ja nur ein Kind, das rechnet da so vor sich hin, das kann die Aufgaben super gut. Wieso will der jetzt eine Pause? Wieso legt er jetzt einen Stift hin? So, das ist so die Schwierigkeit. Und das zieht sich ja durch den Tag durch. Die Kinder haben natürlich auch Schwierigkeiten, wenn ihnen was gesagt wird, sich das zu merken. Na, die Lehrkraft kommt rein. So, wir haben Deutsch, holt mal euer Deutschbuch raus, holt euer Heft raus, und denkt mal dran, die Postmappe brauche ich auch noch mal kurz so. Und dann bleibt womöglich nur das letzte Wort im Kopf und all das davor ist verloren gegangen. Und das ist super anstrengend für die Kinder.
Und ja, absolut.
Die sind dann mittags häufig platt, wenn sie so lange durchhalten. Und am Nachmittag ist dann häufig auch gar nichts mehr möglich. Und die Eltern schaffen es dann eben nicht mehr, noch Hausaufgaben oder sonst irgendwelche minimalen Anforderungen mit den Kindern durchzustehen. Ja. Und das zieht sich halt lebenslang durch. Die sind oft nicht in der Lage, im Erwachsenenalter Vollzeit zu arbeiten, weil es einfach zu anstrengend ist. Obwohl sie die einzelnen Tätigkeiten könnten.
Ja. Ja, das finde ich immer ganz wichtig, ne? Dass das nichts mit einem Unvermögen genau. zu tun hat, sondern wirklich ganz oft eine Kraftsache ist, zum Beispiel eine Ressourcensache an der Stelle. Dann ist die Frage, die ich später stellen wollte, ob eine FASD irgendwann sich verwächst, wie man so schön sagt, im Grunde genommen beantwortet. Nein.
Nein, das Gesicht verwächst sich tatsächlich bei einigen. Oh, also man, bei der Diagnostik werden Kinderfotos oder Babyfotos angefragt, weil man das Gesicht in Anführungszeichen da am besten sieht, aber nachher im Erwachsenenbereich ist es manchmal gar nicht mehr zu sehen.
Ah ja. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass sein Alltag und auch Schule ganz besonders, Schule ist ja dann immer, finde ich, so was Komprimiertes, wo so viel gefordert wird, dass sich spätestens da Schwierigkeiten sehr, sehr deutlich zeigen. Was kann man tun? Was sind so Ansätze therapeutisch, aber auch in den Familien direkt, in der Schule, um solche Kinder zu unterstützen? Fangen wir vielleicht der Reihe nach an. Gibt es therapeutische Möglichkeiten?
Je nachdem, wo der Bedarf beim Kind ist. Es gibt jetzt nicht die Therapie, nicht die Pille für das Kind, sondern man muss gucken, was kann jetzt in diesem Moment uns helfen und insgesamt weniger ist mehr.
Ja, okay, also da wirklich individuell zu schauen, genau. wo es Bedarf.
Und hilft uns eine Ergotherapie, hilft uns vielleicht eine Reittherapie, wie auch immer. Oder hilft uns auch einfach nur, wir gehen im Wald und spazieren eine Runde, um uns wieder zu regulieren.
Regulation ist wahrscheinlich ein großes Thema, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder Richtung zuerst mal in die Familien gehen. Was sind da für Möglichkeiten? Wie kann ich mein Kind im Alltag da unterstützen? Oder auch uns als Eltern, das ist ja auch eine große Aufgabe.
Ganz viel Vorhersehbarkeit, ganz viel Visualisieren und auch da Ruhe, Rituale. So, das hilft, dass das Kind weiß, was es zu tun hat und einfach auch viel unterstützen. Kleinschrittige Aufgabenstellung, konkret sagen, was man möchte, mit kurzen Sätzen oder nur Worten, also Einwortsätze, diese Sachen.
Also ganz viel Transparenz und Struktur vor allen Dingen, ja.
Und halt immer die Anforderungen einen Tick unter dem halten, was ich denke, was das Kind schaffen könnte.
Das finde ich einen ganz wichtigen Satz. Ich glaube, dass der für viele neurodivergente Formen ein guter Reminder ist. Würde ich fast sagen. Bevor wir gleich nochmal gucken, was wir in Schule machen können, würde ich gerne nochmal in der Familie bleiben, weil was ich mich gefragt habe und was auch bei mir oder bei all den Formen, mit denen ich mich so beschäftige, ein Thema ist, wie man das dem Kind vermittelt. Wie erkläre ich einem Kind, meinem Kind, warum manche Dinge so schwierig sind? Nenne ich das beim Namen? Und ich stelle mir hier das auch wirklich schwieriger vor als bei vielen anderen Formen, weil ja eine Ursache eben bei der Mutter liegt in dem Fall, ne? Die, wenn auch ohne eine Absicht oder eben auch unwissend, wenn die Alkohol in der Schwangerschaft getrunken hat. Ich habe versucht, mich da wirklich reinzudenken. Ich musste meinen Kindern ja auch irgendwann von ihren Diagnosen erzählen oder wir haben sie sehr mitgenommen in dem Prozess. Und das ging dann mit so ein bisschen überlegen, wie man es gut machen kann, eigentlich ganz gut. Ne? Es gab Kinderbücher darüber und naja, dieses Gehirn ist halt so und damit sind wir geboren und ne. Das konnten wir alles gut machen. Es gab gute Möglichkeiten, da stärkenorientiert anzusetzen. Ich habe mich wirklich gefragt, wie man das in diesem Fall, also wie läuft das? Wie schaffen Familien das? Kriegst du diese Prozesse mit, wie das so den Kindern mitgeteilt wird?
Und das ist ganz ähnlich, eben früh das Kind schon mitnehmen. Ich meine, die Kinder merken ja, sie sind anders wie die anderen. Es funktioniert bei ihnen nicht so gut wie bei den anderen. Und es ist häufig auch eine Entlastung für die Kinder, wenn sie eine Erklärung haben, warum es so ist, dass sie nicht falsch sind, sondern dass da eben etwas anders ist bei ihnen. Und wir als Verein haben auch vor dieser Herausforderung gestanden, so wie können wir das gut hinbekommen? Und wir haben uns dann was überlegte, wir haben den Kugi, das ist so ein kleiner Otter und der eben FASD hat und von seiner Mutter darüber aufgeklärt wird, von seiner leiblichen Ottermutter auch. Wir wollten unbedingt diese Problematik, na, die Diagnose FASD ist eine Diagnose für zwei, so für beide so und eben das, diese Schuldzuweisung da rauszunehmen. Also Kugis Mutter wusste nicht, was passiert, wenn sie Alkohol trinkt. Und erklärt es ihm dann irgendwann, als er sie fragt, sag mal, wieso bin ich viel langsamer als die anderen und die meckern mit mir, weil ich mich verirre und den Weg nicht finde und die Spiele nicht verstehe von den anderen. Und dann erklärt sie ihm das eben und erklärt es dann nachher auch den anderen Otterkindern. Und wir haben die Erfahrung und die Rückmeldung bekommen, dass das eine gute Sache ist über dieses Bilderbuch eben für die jüngeren Kinder. Und im Idealfall ja wachsen die Kinder damit auf, dass sie die Diagnose haben und dass es bei ihnen so läuft. Den Kugi kann man auch bei YouTube gucken übrigens, falls den...
Wir werden das alles verlinken, gut. So wichtige Angebote. Das kommt alles in die Shownotes. Da kann sich jede Person informieren, die diese Infos gerade braucht. Natürlich euren Verein sowieso. Auch hier nochmal, gerade dann, wenn man vielleicht bisher darüber noch nicht gesprochen hat und denkt, na, vielleicht könnte das doch der Fall sein, dass man, wenn man, bevor man irgendwie zu offiziellen Stellen geht, vielleicht auch mit euch irgendwie erstmal in Kontakt treten kann. Das werden wir natürlich alles machen. Erlebt ihr, dass gerade wenn die Kinder ein bisschen älter werden, das was mit, also sofern sie bei ihren leiblichen Eltern oder bei der leiblichen Mutter leben, dass da, ich sag mal auch, Vorwürfe kommen oder dass die Kinder damit ein Thema dann irgendwann haben?
Ich kann jetzt keine Aussagen machen über Kinder, die noch bei ihren leiblichen Eltern leben, weil doch tatsächlich bei uns häufig Pflege- und Adoptiveltern und Pflege- und Adoptivkinder eben sind. Und das ist natürlich immer wieder mal Thema, dieses, warum hat sie das gemacht? Und gerade ist dann in diesen Momenten auch wichtig zu sagen, sie hat es nicht gemacht, weil sie dich nicht lieb hat oder weil sie dir was Böses wollte, sondern sie hat es gemacht, weil es eben so war, weil es nicht anders ging, weil sie nicht wusste, was sie getan hat oder weil sie in Lebensumständen war, die nicht anders auszuhalten waren oder weil sie krank war und deshalb Alkohol konsumiert hat, dass man so die Mutter als Quelle oder Ursprung dieses Kindes nicht als böse in Anführungszeichen darstellt, weil sie ist der Ursprung und die Quelle muss gut sein, so für das Kind, damit es auch gut aufwachsen kann. Und das muss natürlich integriert werden in so ein Leben und in einen Lebensentwurf. Und das ist immer mal wieder Thema und immer mal wieder Arbeit, das dann gut hinzubekommen.
Das glaube ich. Ich finde das so schön an eurer Arbeit. Ich habe ja vorher mir das alles ein bisschen angeguckt und das eben genau das geschützt wird, ne? Diese leibliche Mutter, der Ursprung, dass das nicht mit Vorwürfen versehen wird, sondern dass das, so wie du es, glaube ich, gleich in den ersten Sätzen gesagt hast, manche wissen es nicht und es passiert nicht mit der Absicht, dem Kind zu schaden, ganz egal, wie schwer der Fall wiegt, der da davon betroffen war. Und das finde ich eine sehr, sehr achtsame Art und Weise, mit diesem Thema umzugehen, die mir nochmal echt viel beigebracht hat. Ich hatte, und damit kommen wir jetzt zum Punkt Schule, ab und an mal Kinder, die das betroffen hat. Ich habe in Schulen unterrichtet, die zum Beispiel mit einer Wohngruppe zusammengearbeitet haben. Da ist das immer mal wieder auch so gewesen, dass Kinder mit einem solchen Setting in die Schule kamen. Und da fand ich wirklich immer sehr beeindruckend, mit welchem Selbstverständnis die oft da umgegangen sind und es auch, es gibt ja zum Beispiel dann sensible Themen in der Schule, also nicht nur einfach so diese Konzentrationsgeschichten, die dann täglich irgendwie eine Herausforderung sind, sondern manchmal kommen ja auch Themen in der Geschlechtserziehung, zum Beispiel wenn es um Schwangerschaften geht, das Thema Familien, Familienkonstellation taucht ja irgendwann auf, das ist für Kinder in der Wohngruppe ohnehin ein sehr sensibles Thema, aber was alle wirklich immer sehr, sehr offen erzählt haben, war, dass die Mama, als das Kind noch im Bauch war, manchmal eben etwas getrunken hat, ein Bier getrunken hat oder Wein getrunken hat und das wirklich auch ohne große Hemmschwelle erzählt wurde und auch relativ, wie soll ich das sagen, stabil so vorgetragen wurde. Und dann war eher meine Aufgabe, alle anderen zu begleiten, sozusagen die anderen Kinder zu begleiten, das nochmal ein bisschen zu erklären und so. Und genau das, was du sagst, dass da eben gar nicht so was Vorwurfsvolles mitgeschwungen ist, das habe ich da auch erlebt. Wie kann man denn Kinder in Schule jetzt gut unterstützen? Es gibt, wir haben ja schon gerade jetzt so zwei Themen aufgemacht. Das eine sind so diese täglichen Anforderungen in diesem wahnsinnig herausfordernden Rahmen. Und das andere sind natürlich irgendwie auch sensiblere Themen, die mal auftauchen können oder die Geschichte, die dann irgendwie hochkommt.
Also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, es ist einfach die Änderung der Haltung. Dass man wegkommt von diesem, der will nicht, zu, der kann eben nicht. FASD ist eine lebenslang überdauernde Hirnschädigung. Da ist tatsächlich im Gehirn etwas nicht so wie bei den anderen. Und die Kinder strengen sich wahnsinnig an, aber sie schaffen es halt eben nicht so wie die anderen. Und da entlastet es, glaube ich, auch mich als Lehrkraft, wenn ich mir das immer wieder vor Augen rufe. Da ist was. Ich, auch wenn ich es dem Kind nicht ansehen kann, aber da ist etwas oben im Gehirn, was nicht so funktioniert war bei den anderen. Da funktionieren eben dann ja auch meine, ja, mein pädagogischer Zauberkasten nicht so wie bei den anderen. Und wenn ich das mir immer wieder vor Augen rufe, das entlastet mich und das entlastet das Kind dann auch.
Ich finde, ich bin ja, da bin ich komplett bei dir. Haltung ist einfach der erste Step, weil alles, was ich nach einer guten Haltung, die ich einnehme, tue, sind auf jeden Fall potenziell schon mal förderlichere Schritte, als wenn ich sagen würde, wie du gesagt hast, der kann halten, der will das nicht, oder ist, hat keine Lust oder ist zu faul oder was auch immer. Es gibt ja wirklich tausend Sprüche, die da kommen können. Deswegen Haltung ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Macht ihr Aktionen in Schule? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Gibt es Möglichkeiten, sich auch als Lehrkraft bei euch zu informieren, wenn ich jetzt zum Beispiel zum ersten Mal ein Kind mit FASD in der Klasse habe, weiß jetzt gar nicht, wie ich da so rangehen soll. Gibt es da bei euch Möglichkeiten?
Ja, auf jeden Fall. Wir machen Fortbildungen für Schulen oder wir machen jährlich eine offene, große Fortbildung für Schulbegleitungen. Die wird immer sehr gut angenommen. Also einfach uns anfragen und irgendwas kriegen wir immer hin. Wir haben auch so einen Flyer für Schule. Der ist genau das Richtige für die große Pause, dass man den einmal durchblättert, wo sie die Basics und die wichtigsten Sachen eben auch einmal für Lehrkräfte oder anderes pädagogisches Personal an der Schule zu sehen ist.
Ach super, so Flyer finde ich. Also dass man einfach erstmal so Ansatzpunkte hat. Ne? Letztendlich wird es ja dann doch eine individuelle Begleitung. Man muss eben gucken, was das Kind so für ein Setting mitbringt. Aber es gibt ja eben doch ein paar Grundlagen, die man da ganz gut im Blick haben kann. Und das finde ich ganz, ganz toll, was ihr da macht. Wenn ich das richtig gesehen habe, im großen Teil auch ehrenamtlich.
Nur ehrenamtlich.
Wir arbeiten
nur ehrenamtlich. Das ist alles...
Ja, ein ganz tolles Engagement. Und ich glaube, was auch die Haltung betrifft, wenn jetzt hier viele Lehrkräfte zuhören, wirklich sensibel im Blick zu haben, nicht auch in so eine Vorwurfsfalle zu tappen. Ich könnte mir vorstellen, dass das doch schnell mal passiert. Das habe ich auf jeden Fall sehr, sehr mitgenommen aus deiner Aufklärung, dass das ein Feld ist, das tunlichst zu vermeiden ist, um einfach diesen Ursprung zu schützen. Das finde ich ganz wertvoll und möchte ich unbedingt hier nochmal betonen. Und um auch noch weiter positiv abzuschließen, denn wir sind schon am Ende dieser Folge und haben, glaube ich, einen sehr guten Überblick darüber bekommen, was hier wichtig ist, wie wir diese Kinder stärken können und vor allen Dingen, wo man Informationen bekommt, sowohl auf Lehrkraft- oder pädagogischer Seite als auch auf familiärer Seite, möchte ich jetzt auf jeden Fall zum positiven Abschluss kommen. Das sieht hier immer so aus. Dieser Podcast heißt ja Ein Kopf voll Gold. Und viele neurodivergente Formen bringen sehr wohl, das haben wir jetzt gerade gehört, bestimmte Herausforderungen mit sich, aber auch durchaus Stärken. Wenn ich dir jetzt folgenden Satz sage, wie würdest du den beenden? Die besondere Stärke von Kindern mit FASD liegt vor allem in
ihrem jeden Tag wieder neu anfangen.
Oh, das ist schön.
Also für sie ist ja meistens jeder Tag wieder neu und fängt gut an.
Und sich darauf einzulassen, ja, und das zu bewältigen.
Und wieder loszugehen und sich wieder der Welt zu stellen.
Ja, das ist mit einer besonderen Stärke verbunden, finde ich auch. Ein sehr schöner Satz, Annika. Danke, 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 dass du hier aufgeklärt hast über dieses Thema, bei dem auch ich echt noch gut was mitnehmen kann und konnte. Und ich hoffe, dass jetzt weniger Menschen fragen müssen, FASD, was ist das, eine Tageszeitung? Mein Mann kann das jetzt, das kann ich sagen, auf jeden Fall sehr kompetent einordnen. Und danke auch für dein und für euer unermüdliches Engagement auf diesem Gebiet. Ich habe da großen, großen Respekt vor. Freue mich, euch vielleicht mit dieser Reichweite ein bisschen zu unterstützen. Und wie gesagt, wer mehr über deine und eure Arbeit erfahren möchte, findet alles in den Shownotes. Bitte, bitte nutzt dieses tolle, tolle Angebot. Informiert euch. Das ist das Beste, was ihr für euch und auch für die jeweiligen Kinder tun könnt. Schaut also dort gerne vorbei und wir hören uns in der nächsten Folge. Danke nochmal, Annika, und bis dahin.
Tschüss.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.